Ja, dann machen wir weiter. Es geht jetzt um Threads. Ich denke, das wird zum Großteil, zumindest der Theorieteil dazu, Wiederholungen für Sie sein, kurze Motivation, wofür Threads eigentlich gut sind. Ich vermute, dass Sie schon in irgendeiner Sprache Multithreaded programmiert haben. Das ist so, oder? Okay. Nein? Okay. Ja gut, dann ist nicht alles vielleicht bekannt. Gucken wir einfach mal, worum wird es gehen. Also wir schauen uns die Grundlagen ein bisschen an, sprechen dann speziell darüber, wie POSIX-Threads in einer Unix-Umgebung erzeugt werden. Es ist halt so, dass sie in jedem, ja, bei jedem Betriebssystem, bei jeder Programmiersprache leicht unterschiedliche Vorgehensweise haben, wie Threads erzeugt werden. Auch bei der Frage, ob zum Beispiel ein neuer Thread automatisch losläuft oder ob man den irgendwie explizit starten muss. Die ganzen objektorientierten Sprachen sind eigentlich so, dass es da extra so eine Art Startmethode gibt, um das Ding so in Bewegung zu bringen. Das werden wir hier sehen, das ist hier nicht so. Wir gucken uns die nötigen Befehle an, die Sie brauchen, um in Ihren C-Programmen unter Linux das Ganze zu machen und sprechen dann über Synchronisation anhand von einem Beispiel. Das heißt, ich stelle Ihnen eine Multithreaded-Anwendung vor, die ein Synchronisierungsproblem hat und das wird dann behoben, indem man entweder einen sogenannten Mutex oder einen Semaphor verwendet. Das sind die klassischen Mittel zur Thread-Synchronisation. Ja. Also erstmal, was ist ein Thread? Das deutsche Wort, was da immer auftaucht, auch wenn Sie in Betriebssysteme, Bücher oder sowas reingucken, ist Aktivitätsstrang. Ja, ist ein bisschen umständlich. Das Wort werde ich also auch nicht verwenden. Ich werde immer Thread zu den Dingern sagen, auch wenn das ein Zungenbrecher ist mit dem Thr am Anfang. Und die Idee ist, dass Sie einen Prozess haben und darin mehrere Dinge gleichzeitig tun wollen. Ja, und das machen Sie, indem Sie nicht weitere Prozesse erzeugen, weil die wären ja alle schön speichermäßig voneinander getrennt, sondern Sie wollen innerhalb eines Prozesses, dass mehrere Sachen gleichzeitig laufen. Und da geht der Weg eben über Threads. Und die Besonderheit hier ist, dass alle Threads, die zu einem Prozess gehören, sich den Speicher teilen, den Speicher dieses Prozesses. Also wenn Sie globale Variablen zum Beispiel deklarieren in einem Prozess und dann mehrere Threads erzeugen, dann können die alle diese globalen Variablen sehen und dann kann zum Beispiel der eine Thread die verändern und der andere Thread liest die veränderte Version aus und sieht, dass da was Neues drinsteht, was irgendwie aus dem Nichts gekommen ist, ja, halt von dem anderen Thread. Es gibt aber ein paar Dinge, die müssen separat verwaltet werden für jeden Thread, das heißt, sie haben einen eigenen Stack, ja, weil wenn so ein Thread einmal läuft, dann kann der auch Funktionen aufrufen und das läuft dann genauso wie bei separaten Prozessen. Das heißt, es muss irgendwo ein Stack da sein, wo dann eben die Funktionsparameter, Rücksprungadresse und so weiter, dieses ganze Zeug draufgeschrieben wird. Und das brauchen Sie alles separat für jeden Thread extra, weil Sie sonst nicht unterscheiden könnten, wohin muss ich eigentlich zurückspringen, wenn ich jetzt irgendwo hier einen Return aus einer Funktion mache. Ja, da können Sie nicht einen gemeinsamen Stack irgendwie dafür verwenden. Entsprechend auch sowas wie Befehlszähler, ja, dass Sie wissen, wo bin ich gerade in der Programmausführung, Stackpointer, um zu sehen, wo ist der Stack überhaupt und auch die Hardware-Register, also da, wo in der CPU halt verwaltet wird, ja, was habe ich da in den ERX, EBX und so weiter in diesen Registern drinstehen, das wird alles separat gehandelt. Und das Umschalten zwischen verschiedenen Threads, das passiert heute typischerweise im Scheduler, also in der Komponente vom Betriebssystem, die auch dafür zuständig ist, zwischen den Prozessen hin und her zu schalten. Ja, dann haben Sie sogenannte Kernel-Threads, das heißt, das Betriebssystem weiß, dass es Threads gibt und verwaltet die. Ja, und sorgt auch dafür, dass zwischen den Threads umgeschaltet wird. Wenn Sie ein historisches Unix-System verwenden, also irgendwas, was so 30 Jahre alt ist, dann ist das vor der Erfindung der Threads. Das heißt, da kennt der Kernel das vom Konzept einfach nicht. Der kann nur neue Prozesse erzeugen und Prozesse wieder beenden und zwischen den Prozessen umschalten. Und wenn Sie da Threads nachrüsten wollen, na, Sie können natürlich den Kernel anpassen, also das Betriebssystem umprogrammieren, aber der normale Weg auf so uralt Systemen ist, dass man eine Bibliothek hat, die also komplett im User-Mode lebt, ja, außerhalb der Kernel-Sphäre. Und die kann sowas auch umsetzen. Das ist auch in einem früheren Durchlauf der Veranstaltung, war das mal die Projektaufgabe, eine Thread-Bibliothek zu entwickeln. Wenn Sie das interessiert, das ist gar nicht so schwer, dann können Sie mal gucken, entweder 2012 oder 2013 im Sommersemester, das ist auf meiner Webseite auch verfügbar, können Sie sich diese Projektaufgaben angucken oder die teilweise bereitgestellten Musterlösungen. Da sehen Sie, dass man das selber machen kann. Ja? Also innerhalb von ein paar Tagen kann man sich so eine Thread-Bibliothek zusammenbasteln, die dann nicht davon abhängig ist, dass der Kernel das irgendwie unterstützt, ja? Sondern die komplett innerhalb der Anwendung läuft. Warum will man das Ganze überhaupt haben? So eine erste Geschichte ist, wenn Sie ein Multiprozessor- oder Multicore-System haben, wo also mehrere Dinge echt gleichzeitig laufen können, dann können Sie das dazu verwenden, einen Prozess auf mehreren Prozessoren oder Kernen gleichzeitig laufen zu lassen. Das heißt, Sie können eine Parallelisierung erreichen, die wirklich die Ausführgeschwindigkeit beschleunigt. Ja. Wenn Sie praktisch nur Anwendungen haben, die nicht multithreaded sind, also wo jeder Prozess nur aus einem Aktivitätsstrang besteht, und wenn Sie dann nur ein einziges Programm laufen lassen auf so einer Maschine, dann können Sie diese zusätzlichen Kerne oder Prozessoren, die Sie haben, überhaupt nicht verwenden. Ja, es läuft alles nur auf einem Kern, denn das Einzige, was der Kernel, das Betriebssystem machen könnte, wäre auf den anderen Kernen andere Prozesse laufen zu lassen. Ja, und wenn es nur einen Prozess gibt, weil Sie halt eine dedizierte Maschine haben, die für eine spezielle Anwendung gedacht ist, dann passiert da halt nichts. Ne? Dann werden die anderen Kerne nicht genutzt. Und wenn Sie jetzt hingehen und Ihr Programm so in mehrere Threads aufteilen, dass die unabhängig voneinander arbeiten können, dann können die schön auf die Prozessoren oder Kerne verteilt werden und idealerweise erreichen Sie eine maximale Parallelisierung. Ja? Also wenn Sie 4 Kerne haben, dann könnten Sie theoretisch die Geschwindigkeit des Programms vervierfachen, wenn Sie es perfekt parallelisieren können. Ja. In anderen Veranstaltungen würden Sie dann Hinweise darauf kriegen, dass das normalerweise nicht zu erreichen ist, weil Sie immer einen gewissen Anteil in jedem Programm haben, der nicht parallelisierbar ist. Und das bildet dann so eine obere Schranke, ja, was Sie erreichen können an Geschwindigkeitssteigerung. Eine andere Geschichte, wenn Sie in einem Prozess irgendeine Operation durchführen, die blockierend ist. Ja, also zum Beispiel, Sie machen einen Dateizugriff und um jetzt irgendwie Datenblöcke von der Platte zu lesen oder sowas, da vergeht Zeit, das ist so ein Faktor 1 Million, ja, im Vergleich dazu, wie lange eine CPU-Instruktion braucht. Das heißt, da treten sehr, sehr, sehr lange Wartezeiten auf. Und eine klassische Anwendung, die nicht multithreaded ist, die kann halt in dieser Zeit, wo darauf gewartet wird, dass die Daten von der Platte kommen, kann die nichts anderes machen. Die ist komplett angehalten und muss halt warten, bis das Zeug da ist und dann geht es irgendwann weiter. Und da ist es auch wieder so, wenn Sie jetzt mehrere Prozesse laufen haben, dann können halt in der Zwischenzeit andere Prozesse rechnen. Aber das bringt Ihnen vielleicht nichts, wenn Sie sagen, ich will, dass diese eine Anwendung irgendwie vorankommt, dass es da weitergeht. Und wenn Sie jetzt ein Programm in mehrere Komponenten aufteilen können, die in separaten Threads laufen, dann ist es möglich, dass einer von denen eine I/O-Operation macht, also auf Platte zum Beispiel zugreift oder Netzwerk oder sowas. Ja. Und dann wird nur dieser eine Thread blockiert und die anderen Threads können weiterlaufen. Ja. Und damit kommt Ihre Gesamtapplikation kommt halt weiter voran. Denn möglicherweise gibt es ja irgendwelche Sachen zu berechnen, während Sie darauf warten, dass die Daten von der Platte kommen. Und eine andere Geschichte ist noch, das sehen wir jetzt auch gleich im Beispiel, wenn es sowieso so ist, dass Ihr Programm so von den Grundprinzipien her schon aus mehreren Sachen besteht, die unabhängig voneinander sind und parallel verarbeitet werden können, dann macht es das Programmieren noch einfach leichter. Ja? Dann schreiben Sie 3-4 Funktionen, die irgendwie diese 3-4 Kernaufgaben bearbeiten, packen die in separate Threads und starten die einfach. Ja, müssen sich dann nicht darum kümmern, dass zwischen den verschiedenen Teilaufgaben irgendwie hin und her geschaltet wird. Beispiel dazu. Wir nehmen an, dass Sie eine Anwendung haben, die im Wesentlichen irgendwelches Zeug berechnen soll. Ja, so zum Beispiel so eine ingenieurswissenschaftliche Anwendung, wo Sie irgendwelche Modelle durchrechnen. Ja, Sie geben da so Parameter rein für irgendwelche Konstruktionsprinzipien und wollen wissen, wie verhält sich das? Ja, so die Simulation des Windkanaltests oder sowas in der Art. Und das Ding soll aber interaktiv sein, in dem Sinne, wenn Sie das starten, dann präsentiert Ihnen das irgendwie eine Möglichkeit, wo Sie halt ein Problem formulieren können. Und wenn das fertig formuliert ist, dann beginnt es zu rechnen. Und jetzt nehmen wir mal an, dass das Ewigkeiten braucht, bis es das ausgerechnet hat, weil das halt hochkomplexe Berechnung ist, die vielleicht stundenlang läuft. Und Sie wollen zwischendurch zum Beispiel die Möglichkeit haben, nachzufragen, wie weit bist du? Ja? Also wie viel Prozent sind berechnet? Oder zeigt mir schon mal eine Teillösung an. Ja? Oder Sie wollen vielleicht sagen, ich gehe jetzt gleich nach Hause, ich stelle schon mal das nächste Problem in die Warteschlange, dass das weiter berechnet wird, wenn das erste Problem fertig ist. Sowas in der Art. Das heißt, da bräuchten wir ein Programm, das zum einen die Berechnungen durchführt und zum anderen aber auch Input über die Konsole entgegennimmt und ja, da halt irgendwie drauf reagiert. Und wenn Sie das ohne Threads machen, dann können Sie das nur in der Form darstellen, wie es hier zu sehen ist. Das heißt, Sie machen so einen Endlos-Loop und in dem Loop wird immer ein bisschen was gerechnet. Ja, da muss man irgendwie gucken, dass man innerhalb einer längeren Berechnung clever das irgendwie in Teilprobleme zerlegen kann, ja, die halt zwischendurch mal fertig werden. Ja. Und immer wenn so ein Teilproblem bearbeitet ist, dann wird geguckt, hat es eine Tastatureingabe gegeben. Wenn ja, wird die dann verarbeitet. Ansonsten geht es weiter mit dem nächsten Rechenschritt. Und das kann halt schwierig sein, weil dieses, was hier als Rechner ein bisschen dargestellt ist, das kann schwer sein, ein großes Problem so zu zerlegen, dass diese Schritte möglichst klein sind. Ja? Weil wenn Sie das in der Form hinschreiben und dieses Rechner ein bisschen braucht zu lang, dann kriegen Sie ein ganz schlechtes interaktives Verhalten. Ja? Dann könnte es sein, dass Sie das Ding laufen lassen und Sie tippen irgendwie einen Statusabfragebefehl oder sowas ein und der wird erstmal gar nicht angezeigt. Ja? Erst nach 3 Sekunden erscheinen irgendwie die ersten Buchstaben. Und dann passiert wieder eine Weile nichts, weil er im nächsten Rechenschritt ist. Dann kommen noch ein paar Buchstaben und dann passiert irgendwann das, was Sie haben wollen. Dann würden Sie sagen, das ist überhaupt nicht benutzbar, es ist komplett uninteraktiv. Und mit Hilfe von Threads können Sie sich das Problem sparen. Sie sagen nämlich einfach, ich mache 2 Threads, der eine rechnet. Ja, und in diesem Rechen-Thread müssen Sie jetzt nicht mehr darüber nachdenken, wie kann ich irgendwie dieses große Problem zerstückeln in kleinere Probleme, sondern Sie formulieren da einfach halt den Rechenvorgang, wie auch immer der aussieht. Und einen zweiten Thread machen Sie, der explizit nur für I/O-Operationen zuständig ist. Und dann starten Sie die beiden Threads und die laufen unabhängig voneinander, aber weil die eben Teil eines Prozesses sind, haben die natürlich Zugriff auf dieselben Daten. Das heißt, es ist kein Problem für diesen T2 Thread hier auf der rechten Seite, wenn Sie dem sagen, gib mir mal die aktuellen Statusinformationen, da muss er nicht irgendwie eine komplexe Prozesskommunikation mit einem anderen Prozess starten, sondern er guckt einfach in irgendwelche globalen Variablen rein und sieht, ja, ich bin aktuell bei 80% und dann gibt er Ihnen das aus. Ja, das ist so die Idee dahinter. Und im normalen Ablauf ist das natürlich so, diese Abfrage hier, Benutzereingabe X, das ist ja auch eine I/O-Geschichte, ja, wo halt darauf gewartet wird, dass von der Tastatur ein Zeichen irgendwie kommt. Und solange Sie kein Zeichen geben, wird dieses Ding blockieren auf der rechten Seite. Das heißt, also in dem Moment, wo Sie in der While-Schleife in dieses If-Benutzereingabe reinlaufen, sagt er, gib mir die Benutzereingabe. Und weil da nichts ist, wird der Prozess blockiert. Und nicht der Prozess, der Thread. Ne? Der Thread wird blockiert. Und das heißt, der wird auch vom Betriebssystem nie aufgerufen. Der verbraucht keine Rechenzeit, nichts. Da passiert einfach gar nichts, der ist wie tot. Und erst wenn Sie einen Buchstaben eingeben oder irgendwie ein ganzes Kommando oder sowas abschicken, dann wird das Ding aufgeweckt, weil das Betriebssystem merkt, okay, hier ist jetzt Input gekommen und der Thread, der darauf wartet, das ist der, den mache ich jetzt wach, dann kann der die Eingabe verarbeiten und halt irgendwas damit tun. Also das ist auch von der Performance her, ist das die optimale Lösung, sowas in der Art aufzuteilen. Eine klassische Geschichte, wo sowas passiert, sind Serverprozesse, ja, wo Sie damit rechnen, dass viele Anfragen gleichzeitig kommen. Und da ist die übliche Vorgehensweise, dass man im Prozess einen Port aufmacht, ja, auf dem so Connect-Möglichkeiten dann angeboten werden. Und jedes Mal, wenn so ein Connect kommt, eine neue Verbindungsanfrage, dann erzeugen Sie einen speziellen Thread, der nur dafür zuständig ist, diese eine Anfrage zu bearbeiten. Ja? Und danach gehen sie in dem Hauptprogramm wieder in die Schleife und sagen, ich bin wieder bereit für den nächsten, für die nächste Verbindungsanfrage. Ja? Und der jeweilige Thread, der jetzt für eine bestimmte Verbindung zuständig ist, der kommuniziert halt mit der Gegenstelle so lange, bis da alles fertig ist. Also wenn Sie jetzt einen Webserver zum Beispiel haben, dann haben Sie ja so eine Keep-Alive-Geschichte. Das heißt, die Verbindung, die besteht erstmal permanent, ja, so lange, bis von dem Client nichts mehr kommt oder bis der explizit sagt, ich bin fertig, Verbindung trennen. Und irgendwann wird die Verbindung abgebaut und dann hauen Sie den Thread wieder weg. Ja, können noch aufräumen irgendwas und beenden dann den Thread. Und das ist also, das funktioniert ganz gut, unter anderem auch, weil man nicht jedes Mal neue Prozesse erzeugen muss. Ja, der alternative Ansatz dazu, das hat zum Beispiel auf Linux-Systemen bis vor 10, 12 Jahren oder so hat es der Apache-Server gemacht, bevor der auf eine Thread-Implementierung umgestellt wurde. Da hat er auch so eine Schleife gehabt, wo er in einer Schleife immer wieder auf den Connect gewartet hat. Und dann hat er für jeden solchen Connect einen neuen Prozess erzeugt. Ja, also mit Fork den ganzen Apache-Server dupliziert in einen neuen Prozess. Und dieser Kind-Prozess hat sich dann um die Anfrage gekümmert. Und der Vater-Prozess ist wieder in der Schleife und hat auf den nächsten Connect gewartet. Das hat prinzipiell auch funktioniert, aber halt mit den Nachteilen, die mit dem Verdoppeln und Vervielfachen eines Prozesses verbunden sind, dass das eben teuer ist, ja? Weil sie den Speicher verdoppeln müssen und auch das ganze Handling vom Prozess durch das Betriebssystem ist etwas teurer als die Thread-Verwaltung. Also insofern für solche Serverprozesse haben Threads große Vorteile gebracht. Jetzt kann man natürlich noch sagen, warum muss ich das überhaupt parallel machen? Ja? Ich kann ja auch einfach meine Schleife drehen. Und wenn ein Connect kommt, dann beantworte ich halt die Anfrage. Ja, und dann, erst wenn die fertig ist, nehme ich die nächste Anfrage entgegen. Das ist natürlich die allererste Implementierung, die man sich einfallen lässt. Aber die skaliert halt nicht. Ja, das funktioniert vielleicht, wenn Sie alle paar Sekunden nur eine Anfrage kriegen. Aber wenn Sie irgendwas machen, was so in Richtung Last geht, ja, dass da viel Traffic drauf stattfinden wird, dann funktioniert so eine Sache, wo Sie immer nur eine Anfrage behandeln, funktioniert einfach nicht. In der Praxis, wenn Sie Threads anschauen wollen, brauchen Sie spezielle Optionen für das PS-Programm. Das hatten wir schon gesehen, als wir über diese eigene PS-Implementierung gesprochen hatten, weil da war ja die Auffälligkeit, dass bei Ihrem selbst gebastelten PS, was durch den PROC-Ordner durchgeht und einfach alle Prozess-IDs mal ausprobiert, dass Sie da die Threads angezeigt kriegen. Und ich glaube, in dem Zusammenhang hatte ich auch schon mal gesagt, die PS-Optionen, um sich die Threads anzeigen zu lassen, die sind ELF. Ja, ich merke mir das immer als 11 mit einem großen L in der Mitte. Und hier ist jetzt so ein MySQL-Datenbank-Server und da kann man halt sehen, wenn man hier auch in die Spalten Prozess-ID und LWP, Lightweight Process-ID, reinguckt, dass es eben einen großen Prozess gibt, ja, das ist alles hier die gleiche Prozess-ID und der besteht eben aus mehreren Threads, die alle eine separate Thread-ID haben. Ja. Außerdem wird in der Spalte NLWP, Number of Lightweight Processes, wird noch angezeigt, wie viele Threads es insgesamt gibt, damit Sie da nicht durchzählen müssen. Ja, wenn man jetzt überlegt, was so die wesentlichen Unterschiede sind, generell, wenn Sie aus Sicht einer Anwendung sich das Ganze anschauen, Sie sagen, meine Aufgabe ist jetzt eine Anwendung zu entwickeln und die soll irgendwie parallel arbeiten, dann haben Sie grundsätzlich die Wahl. Ja, Sie können entweder durch Erzeugen mehrerer Prozesse die ganze Geschichte parallelisieren oder Sie machen das, indem Sie mehrere Threads erzeugen. Und das hat dann Auswirkungen darauf, wie diese Teilkomponenten zusammenarbeiten können. Ja, wenn Sie das mit Hilfe von Prozessen machen, dann gibt es keinen gemeinsamen Speicher. Das löst eine ganze Menge Probleme einerseits, ja, weil Sie nicht versehentlich irgendwas kaputt machen können. Sie können nicht aus dem einen Prozess heraus versehentlich an der falschen Stelle in einem anderen Prozess irgendwie die Daten ändern, weil Sie da einfach nicht rankommen. Ja. Die Sachen sind nicht da. Aber dadurch ist halt auch die Zusammenarbeit zwischen den Prozessen schwieriger, weil sie eben unabhängig sind. Das heißt, wenn die sich irgendwie absprechen müssen, dann brauchen Sie spezielle Nachrichtenmechanismen. Ja? Also es gibt Möglichkeiten, auch komplexere Botschaften an andere Prozesse zu verschicken, zum Beispiel über lokal ablaufende Netzwerkprotokolle, wo Sie halt irgendwelche Ports aufmachen und dann auch Nachrichten von einem anderen Prozess entgegennehmen. Sie könnten sogar den Weg über Dateien gehen, ja, dass Sie mehrere Prozesse haben, die dieselbe Datei öffnen und die für Datenaustausch untereinander verwenden. Also es gibt da eine ganze Reihe von Möglichkeiten, aber es muss halt alles explizit gemacht werden, weil es nichts gibt, wo Sie automatisch gleichzeitig drauf zugreifen. Ja. Es gibt Möglichkeiten, sowas einzurichten, das steht jetzt auf der Folie nicht drauf, denn Sie können sowas wie Shared Memory haben zwischen Prozessen, also diese strikte Trennung der Prozessspeicherbereiche dann bewusst aufbrechen und irgendwo einen Speicherbereich haben, der gleiche ist, ja, aus mehreren Prozessen heraus. Aber auch das muss eben von Hand vorbereitet und eingerichtet werden. Und bei Threads ist es genau andersrum. Sie haben nur einen Speicher, nämlich den von dem Prozess, ja, wo die ganzen Threads zugehören. Und damit können Sie einfach auf irgendwelche Variablen halt zugreifen, da irgendwas reinschreiben. Und damit entsteht aber das Problem, dass Sie das synchronisieren müssen, zwingend. Ja, wenn Sie Threads haben, die auf dieselben Speicherinhalte zugreifen, dann entstehen sogenannte kritische Abschnitte. Also es sind Code-Bereiche, in denen auf gemeinsam genutzte Daten zugegriffen wird. Und da müssen Sie immer sicherstellen, dass solche Zugriffe, wenn die Veränderungen durchführen, dass die atomar ablaufen. Ja, typisches Beispiel für sowas, ich weiß jetzt nicht, ob ich das hier als Beispiel habe. Das typische Beispiel ist diese Geschichte, Sie haben Geldautomaten und Sie haben Bankkarten, wo Sie das Geld mit abheben können. Und stellen sich vor, ein Verfahren wäre so, Sie haben für ein Konto zwei Karten, ja, und gehen mit zwei Leuten an zwei Geldautomaten, synchronisieren sich über Telefon und sagen, ich habe jetzt die Karte reingeschoben, ich habe jetzt die PIN eingegeben und jetzt hebe ich 100 Euro ab. Und dann wird von beiden Geldautomaten von der Zentrale der aktuelle Kontostand angefordert. Ja, dann kriegen beide Geldautomaten die Antwort zurück, du hast 1.000 Euro auf dem Konto. Dann sagen sie 100 Euro abheben. Beide Geldautomaten berechnen jeweils unabhängig voneinander 1.000 minus 100 ist 900. Und dann übertragen die beiden Automaten an den Server die Information zurück, der neue Kontostand ist 900. Ja, das wäre also ein schönes Modell der Geldvermehrung, weil sie haben zweimal gleichzeitig 100 Euro abgehoben, aber insgesamt nur 100 Euro belastet dem Konto. Ja, das geht natürlich nicht. Das heißt, diese ganze Geschichte Kontostand abfragen, Veränderungen damit berechnen und Kontostand zurückschreiben in die zentrale Datenbank oder sowas, das muss en bloc ausgeführt werden oder atomar. Haben Sie eine Veranstaltung über Datenbanken gehört? Also dann kennen Sie vielleicht das Transaktionskonzept. Transaktionen, da gibt es das Asset-Prinzip. Das sind vier Prinzipien, die man für Datenbanken beachten soll. Und das A in Asset steht für atomar. Und das ist genau dieser Punkt, dass solche Veränderungen an Daten nicht unterbrochen werden können, dadurch, dass irgendwer anders auch auf die Datenbank zugreift und auch so eine Veränderung machen will. Weil dann kann es zu solchen Update-Fehlern kommen. Das Ganze nochmal grafisch dargestellt. Wenn Sie zwei Prozesse haben, da ist halt alles komplett getrennt. Ja, das heißt, Sie haben in dem ersten Prozess irgendwo den Programmcode und dann die Daten und der Code greift auf die Daten zu. Ja. Und daneben gibt es einen zweiten Prozess, der sieht genauso aus und das Zeug ist komplett voneinander gekapselt. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit hier für den Code im Prozess 1 auf die Daten von Prozess 2 zuzugreifen. Und im Thread-Modell lebt das alles praktisch in einem einzigen Prozess. Da haben Sie beide Code-Teile in einem gemeinsamen Speicher stehen. Die werden nur in Form von zwei Threads separat ausgeführt. Und die Daten sind gemeinsam. Und der Zugriff funktioniert, muss aber dann synchronisiert werden. Jetzt kommen wir zur Anwendung unter Linux. Und nicht nur unter Linux, sondern unter fast allen Unix-Systemen, weil die Thread-Verwaltung, Erzeugung und so weiter folgt einem Standard von POSIX. Und das gilt für fast alle Unix-Systeme. Und um neue Threads zu erzeugen, brauchen Sie eine Funktion, die heißt pthread_create. Na, und die hat praktisch so eine ähnliche Aufgabe wie dieses fork. Na, fork macht Ihnen einen neuen Prozess und pthread_create macht Ihnen einen neuen Thread. Wir sehen aber gleich, dass die von der Semantik her ein bisschen unterschiedlich sind, was da tatsächlich passiert. Und analog zu dieser wait-Funktion oder wait_pit, wo Sie bei Prozessen darauf warten können, dass ein kin-Prozess fertig wird, sowas können Sie auch mit Threads machen, dass Sie die praktisch wieder einsammeln, die erzeugten Threads. Und die Funktion, die Sie da brauchen, heißt pthread_join. Und was Sie generell beachten müssen, zumindest wenn Sie unter Linux das Ganze machen, um überhaupt Threads verwenden zu können, brauchen Sie einen Include-Befehl. Ja, für diese Fork-Geschichte braucht man das eigentlich auch, irgendwie Standard, lib oder sowas muss man da einbinden, aber die braucht man sowieso immer. Wenn Sie die Threads verwenden wollen, dann müssen Sie gezielt diese pthread.h Datei inkludieren. Und zumindest unter Linux müssen Sie beim Kompilieren die Option -l pthread angeben. Ja, -l steht für verwende eine Bibliothek, also Library, und das müssen Sie explizit angeben. Lustigerweise, wenn Sie dasselbe auf dem Mac machen und da auch den GNU-C-Compiler, also die gleiche Compiler-Version praktisch verwenden, da können Sie das weglassen. Der bindet die automatisch ein. Ja, also für alle, die das nicht unter Linux ausprobieren, sondern auf dem Mac. Ich sehe jetzt nicht so viele Macs hier, aber da brauchen Sie die -lpthread-Option nicht. Ja, also Thread-Erzeugung eben mit pthread_create und das nimmt mehrere Argumente. Eines davon ist eine Funktion, also praktisch ein Zeiger auf eine Funktion. Da Sie müssen angeben, welche Funktion ausgeführt wird. Das ist grundsätzlich anders als der Fork-Mechanismus. Ja, Fork macht ja einen neuen Prozess einfach durch Verdoppeln des aktuellen Prozesses. Das können Sie bei Threads in der Form nicht machen, sondern da wird immer angegeben, in dem neuen Thread soll irgendeine Funktion laufen und das Verhalten ist, dass dieser neue Thread erzeugt wird und an den ersten Befehl, ja, an die Einsprungsstelle von dieser Funktion springt und die abarbeitet. Und wenn Sie aus so einer Thread-Funktion dann mit Return rausgehen, dann führt das auch dazu, dass der Thread abgebaut wird, ja, dass der verschwindet. Also das heißt, das einfache Return in der Thread-Funktion entspricht einem Exit oder entspricht dem Return aus der Main-Funktion heraus. Und bei pthread_join ist es so, Sie können nicht wie bei den Prozessen sagen, ich warte jetzt einfach darauf, dass ein beliebiger kin-Prozess fertig wird, sondern Sie müssen explizit angeben, immer auf welchen Thread Sie warten wollen. Und dafür brauchen Sie eine spezielle Thread-Variable, um überhaupt eine ID für diesen Thread zu haben. Ja, das gucken wir uns jetzt im Detail an. Beim Erzeugen ist die Vorgehensweise so, dass Sie eine Thread-Funktion definieren. Am einfachsten ist es, wenn Sie der den Typ void Stern geben. Ja, das heißt, das Ding ist eigentlich ein Zeiger auf eine Funktion oder sowas. Ja, so kann man das interpretieren. Und als Argument muss so eine Funktion auch einen Void-Zeiger, also Void-Stern nehmen. Ja, das heißt, ein Zeiger auf irgendwas von einem unbekannten Typ. Das ist deswegen so, weil prinzipiell würden Sie ja, also Sie wollen Funktionen, die in einem separaten Thread laufen, vielleicht auch Argumente übergeben. Ja, weil Sie zum Beispiel sagen, aus meinem Hauptprogramm heraus erzeuge ich 10 Threads. In allen 10 Threads soll dieselbe Funktion ausgeführt werden, aber die soll verschiedene Parameter jeweils übergeben kriegen, um zum Beispiel mehrere Teilbereiche von irgendeinem Array zu bearbeiten. Ja, Sie haben ein riesiges Array mit einer Milliarde Einträge und Sie teilen das in 10 Teile mit jeweils 100 Millionen Einträgen auf und dann soll jeder von den Threads ein Zehntel halt von diesem Array irgendwie bearbeiten und meinetwegen die Summe der Zahlen darin bilden oder irgendwas. Das will man aber natürlich flexibel haben. Ja? Man will vielleicht mal nur einen Integer da reinstecken oder irgendwelche Zeiger auf komplexe Strukturen. Ja? Und das lässt sich nicht vernünftig verallgemeinern. Also Sie können das nicht so hinkriegen, dass Sie sagen, ich kann jetzt irgendwie beliebige Argumente da übergeben. Deswegen ist die Vorgehensweise immer, man bastelt sich irgendwie eine Struktur, wo alles an Parametern, was man hat, drinsteht. Ja, das kann also im einfachsten Fall nur ein Integer sein, ja, oder es kann eine ganze Liste von irgendwelchen Dingen sein, die Sie weitergeben wollen. Und auf diese Struktur, da können Sie dann die Adresse von nehmen, damit haben Sie einen Zeiger. Und diesen Zeiger, den können Sie später als Argument vergeben. Und das Erste, was in so einer Thread-Funktion dann normalerweise passiert, ist, dass dieser Void-Zeiger konvertiert wird, ja, über so eine Cast-Operation, in einen Zeiger auf diese Struktur, die Sie für die Parameterübergabe definiert haben. Und dann können Sie sich aus der Struktur die tatsächlichen Argumente dann rausholen, ja, mit denen das Ding aufgerufen werden sollte.
Ja. Wenn man mehrere Threads hat, müsste man aber die Struktur quasi immer in einen neuen Speicherbereich allokieren. Also sonst würde man ja jedem Thread quasi die gleiche Struktur übergeben.
Ja. Oder? Ja, Sie würden sich die Daten kaputt machen. Sie würden natürlich beim nächsten Aufruf, also dann wären die ja schon verarbeitet worden vielleicht. Ja? Und dann würde das vielleicht sogar funktionieren, dass Sie den Speicher recyceln. Aber wenn Sie in der Thread-Funktion erst zu einem späteren Zeitpunkt einzelne Argumente auswählen oder so, dann wäre das blöd. Ja? Also der richtige Weg wäre, dass Sie im Hauptprogramm mit malloc Platz für diese Struktur reservieren, die mit Leben füllen, also die Argumente eintragen und dann diese Adresse übergeben. Ja? Und wenn Sie noch ein Thread erzeugen, machen Sie wieder malloc und machen eine neue Struktur. Das ist der sicherste Weg. Ja? Ansonsten kriegen Sie ein Timing-Problem, weil Sie könnten natürlich hingehen und sagen, innerhalb der Thread-Funktion lege ich mir lokale Variablen an und das Erste, was die Thread-Funktion macht, ist, die kopiert sich die ganzen Parameter in lokale Variablen und dann ist gut. Ja, aber dann wissen Sie nicht, wenn Sie dann zwei Threads kurz nacheinander erzeugen, ob der erste Thread schon fertig ist mit dem Kopieren dieser Variablen. Also das wäre hochgradig fehleranfällig, wenn Sie den gleichen Speicherbereich recyceln würden dafür. Ja. Um den Thread zu erzeugen, müssen Sie im Hauptprogramm halt irgendwo pthread create aufrufen und Sie brauchen dafür eine Thread-Variable. Ja, die müssen Sie vorher deklarieren, die ist vom Typ pthread-t, also pthread-type. Und den Typ kriegen Sie dadurch, dass Sie diese Header-Datei einbinden, ja, diese pthread.h, die ich ein paar Folien vorher genannt habe. Darüber kriegen Sie die Typdefinition. Unter anderem, Sie brauchen dann so eine Thread-Variable. Und wichtig, Sie brauchen für jeden Thread, den Sie erzeugen, eine frische. Also Sie dürfen nicht hingehen und die gleiche Variable mehrfach verwenden, um mehrere Threads zu erzeugen. Ja. Es wird die Adresse der Variable hier übergeben, die wird nämlich verändert durch diese Create-Funktion. Da werden Informationen über den neuen Thread eingetragen. Ja, das ist eine Struktur. Und dann gibt es hier das, was hier ein Null-Parameter ist, das sind Optionen für die Thread-Erzeugung. Also damit können Sie Eigenschaften des Threads verändern, braucht man normalerweise nicht. Also da ist 0 immer ein guter Wert. Das nächste ist die Thread-Funktion, die ausgeführt werden soll. Ja, dadurch, dass die hier den Typ Void Stern hat, als Rückgabewert passt das. Ja, man kann oben auch einen anderen Typ verwenden, dann müsste man da irgendwie eine Typecast-Operation einbauen. Also ich finde es immer am einfachsten, das so zu machen, dass man die Thread-Funktion als Void Stern deklariert und dann hier einfach Thread-Funktion reinschreibt. Und der letzte Parameter, der hier auch 0 ist, das wäre die Gelegenheit, um Aufrufparameter an die Thread-Funktion zu übergeben. Ja, ich habe es jetzt hier für dieses Beispiel möglichst simpel gehalten, deswegen haben wir hier jetzt keine Parameter, aber wenn Sie welche hätten, dann wäre das der Ort, um das zu übergeben. Und so ähnlich wie bei Fork, da kann ja theoretisch es auch passieren, dass Fork nicht erfolgreich ist, dass Sie also einen Rückgabewert von minus 1 kriegen. Und hier ist es auch so, pthread create gibt einen Rückgabewert zurück und sagt Ihnen damit, ob das erfolgreich war. Auch da ist es wieder so, die Bedingungen, unter denen das Erzeugen von einem Thread fehlschlagen kann, die sind eher obskur. Ja? Also zum Beispiel Speicher ist aus und kann auch nicht freigegeben werden. Oder es sind alle Prozess-IDs vergeben. Ja, das System ist praktisch voll von Prozessen und es kann auch kein neuer Thread erzeugt werden. Deswegen sollte der Rückgabewert überprüft werden, so wie das hier beschrieben ist, um zu gucken, ob die Erzeugung erfolgreich war. Auf der nächsten Folie sehen Sie ein vollständiges Beispiel. Ich hoffe, dass die Schrift auch hinten ist, sie lesbar. Grenzwertig. Soll ich reinzoomen ein bisschen, wenn ich die Sachen geht? Okay. Also das Programm macht hier nichts Spannendes. Hier sind zwei Thread-Funktionen, ja, damit man sieht, es können auch unterschiedliche Funktionen natürlich verwendet werden. Sie sehen, was das Ding hier macht. Die erste Funktion lässt eine Schleife über 10 Schritte laufen und gibt 10 Mal aus, Thread 1 sagt Hi. Ja, und dann wird mit Sleep 1 eine Sekunde gewartet. Also das ist ein Nonsens-Programm, um einfach zu sehen, was da passiert, wenn man Threads erzeugt. Die zweite Thread-Funktion macht genau dasselbe, gibt zur Unterscheidung aber die Nachricht Thread 2 sagt Hallo aus. Ja, und das sind schon die ganzen Funktionen. Wenn das fertig ist, gehen die jeweils wieder mit Return zurück. Und jetzt sind wir hier im Hauptprogramm und jetzt sehen Sie hier in grün die interessanten Dinge. Es werden zwei Thread-Variablen deklariert, weil wir zwei Threads erzeugen wollen. Dann wird hier der erste erzeugt mit pthread-create. Ja, da wird der Zeiger oder die Adresse von dieser ersten Thread-Variable übergeben und hier als Funktion die Thread-Funktion 1. Ja, und das ganze if und so weiter drumherum ist wieder nur die Fehlerüberprüfung, ob das erfolgreich war. Und das Ergebnis davon wird sein, dass der Thread sofort erzeugt und auch sofort gestartet wird. Das heißt, unmittelbar nachdem dieser Code ausgeführt wurde, geht das los, dass im Sekundenrhythmus der erste Thread da seine Hallo-Meldung, seine Hi-Meldung ausgibt. Ja. Im Hauptprogramm steht jetzt an der Stelle in Sleep 5, das heißt, wir warten 5 Sekunden ab, dann sind ungefähr die ersten 5 Ausgaben von dem Thread schon durchgelaufen und dann wird hier mit einem strukturell identischen Block der zweite Thread erzeugt. Ja. Unterschied ist, es wird halt die zweite Thread-Variable verwendet und die zweite Thread-Funktion auch angegeben. Und nachdem das gelaufen ist, haben Sie beide Threads aktiv. Ja? Und dann geben die für 5 Sekunden lang im Wechsel Hi und Hallo aus, ja, aus den beiden Threads, die es dann noch gibt. Wenn dann insgesamt 10 Sekunden rum sind, dann ist der erste Thread praktisch schon fertig und der zweite hat die Hälfte seiner Zeit abgearbeitet. Hier ist an der Stelle auch nochmal ein Sleep 5 gewesen, dass das Hauptprogramm 5 Sekunden wartet. Dann sind wir an dieser Stelle nach 10 Sekunden. Dann kommt noch eine Meldung, dass das Hauptprogramm auch noch läuft, ja, weil da könnten Sie auch noch andere Dinge drin machen. Und dann sammeln wir mit pthread join den ersten Thread wieder ein. An der Stelle sieht man, warum es wichtig ist, unter anderem diese separaten Thread-Variablen zu haben, weil hier gezielt mythread1 angegeben wird. Ja. Und wenn Sie die praktisch überschrieben hätten, ich glaube, der lässt das gar nicht zu, das müsste zum Fehler führen, wenn Sie die einfach nochmal verwenden, um einen neuen Thread zu erzeugen. Aber Sie brauchen sie halt spätestens, um den Thread wieder einzusammeln. Ja?
Wie ist das, was Sie vorhin meinten, beim Webserver werden auch einzelne Threads gestartet? Ist ja vorhin absehbar, wie viele Variablen ich benötige. Je nachdem, wie viele, also was ja. Man hier, pro Thread ist eine Variable notwendig.
Ja.
Da weiß ich jetzt nicht, wie viele Anfragen aktuell kommen, wie löst du das dann?
Also normalerweise ist es bei Servern so, dass die eine Maximalzahl gleichzeitig zulässiger Verbindungen haben. Das kann was im Bereich der Hunderte oder Tausende sein. Und dann können Sie einfach ein Array in entsprechender Größenordnung deklarieren und das verwenden. Oder Sie können natürlich auch eine dynamische Speicherstruktur verwenden, die letzten Endes auch wie ein Array funktioniert, aber die Sie halt bei Bedarf größer machen, um weitere Einträge hinzuzufügen. Ja. Okay, ja, und hier am Ende wird noch der zweite Thread eingesammelt und danach kommen noch so ein paar Ausgaben, dann beendet sich das Programm. Ja. Und im Ergebnis ist es eben so, es läuft das Hauptprogramm, was so im 5-Sekunden-Rhythmus irgendwelche Statusmeldungen ausgibt, ja, ich habe irgendwas gestartet, ich warte noch und so. Und die beiden Threads, die in so einem 5-Sekunden zeitversetzt gestartet werden, die laufen halt jeweils 10 Sekunden und machen da ihr Ding. Und am Ende wird gewartet, bis alle Threads fertig sind und dann ist fertig. Ja. Und ja.
Ist das pthread join, ist das blockiert? Oder?
Das blockiert, ja. Das wartet so lange, also dieser Hauptthread sozusagen, aus dem das Ganze gestartet wird, der wartet, bis das Ding fertig ist. Wenn der Thread sich natürlich von alleine vorher schon beendet hat, dann geht es sofort weiter. Ja.
Achso, also wenn der Thread schon mit seinem Return fertig ist, dann...
Genau, wenn der Thread sich schon von alleine mit Return oder der kann auch einen pthread exit aufrufen, um es explizit zu machen. Wenn der schon zu Ende ist, dann ist dieser Join praktisch wirkungslos, ne? Dann passiert da nichts.
Das heißt, diese Joins hat man eigentlich nur quasi am Ende des Hauptprogramms, bevor man das Hauptprogramm selbst beenden möchte, dass man sicherstellt, dass alle Threads auch
nicht fertig sind. Genau, Sie müssen die Dinger nicht mit Join einsammeln. Ja? Aber wenn Sie mit Exit aus dem Programm rausgehen, dann werden Ihnen, glaube ich, die restlichen Threads kaputt gemacht. Das müsste ich jetzt nochmal ausprobieren. Habe ich nicht genau im Kopf. Ja, es kann sein, dass das Exit ist eine Prozesseigenschaft und das müsste Ihnen den Prozess inklusive aller noch laufenden Threads kaputt machen. Deswegen ist es in der Regel sinnvoll zu prüfen, ob es noch Threads gibt.
Das heißt, wenn ich so ein Array an Threads habe, kann ich das am Ende einfach durchlaufen lassen, das ist quasi einfach zu warten.
Ja, genau. Dann auch noch so zu Unterschieden. Wir haben ja bei Prozessen von dieser Vater-Sohn- oder Parent-Child-Beziehung gesprochen, die immer zwischen den Prozessen gilt. Und da haben wir ja so eine natürliche Abfolge, dass wenn sich ein Kind-Prozess beendet, genau der Vater-Prozess in der Lage ist, den Rückgabewert vom Kind-Prozess irgendwie auszuwerten oder darauf zu warten, dass der fertig ist. Sie können das nicht rumdrehen. Ja? Oder Sie können nicht sagen, der Vater erzeugt zwei Kinder, und das erste Kind wartet darauf, dass das zweite Kind fertig wird oder sowas. Das geht alles nicht. Ja, da muss streng diese Vater-Sohn-Hierarchie eingehalten werden bei Prozessen. Und bei Threads ist das nicht so. Da sind die Dinger eher, wenn man jetzt diese Familienrolle als Bild haben will, die sind eher wie Geschwister, die sind alle auf einer Ebene. Die sind sogar mit dem ursprünglichen Hauptthread, also mit dem Hauptprogramm auf gleicher Ebene. Nur dass der allererste Thread, der praktisch ganz am Anfang läuft, der hat keine Thread-ID. Ja? Also Sie können nicht hingehen und sagen, ich habe meine Main-Funktion, dann mache ich einen pthread-create und starte irgendeinen Thread. Und dieser andere Thread sagt dann, warte darauf, dass das Hauptprogramm fertig wird. Das funktioniert nicht, einfach weil es keinen Identifier gibt, über den man diesen Mechanismus machen könnte. Aber was Sie machen können, ist, Sie starten 10 Threads, und haben irgendwo eine globale Liste, wo diese ganzen Thread-Variablen drin sind. Ja, einfach so ein Array von pthread-t-Typ. Und dann können Sie einen von diesen 10 Threads zu so einem Einsammler machen. Ja, so ein Aufräumer. Der geht einfach in einer Schleife immer wieder mal, also die meiste Zeit schläft er und ab und zu wacht er mal auf und dann geht er in einer Schleife durch dieses Array durch und guckt, ob es die Threads noch gibt und versucht, die einzusammeln. Ja. Und danach legt er sich wieder schlafen. Ja, also sowas könnte man machen. Das heißt, die Geschwister-Threads können gegenseitig sagen, ich warte jetzt darauf, dass der andere fertig wird. Ja, und da ist es egal, wer von denen zuerst erzeugt wurde oder sowas, muss natürlich nur die Aufgaben müssen klar verteilt sein. Also wir haben hier einfach diese Hierarchiebildung nicht. Ja, das ist nochmal der Hinweis, wie Sie die Informationen kriegen. Das haben wir vorhin auf einer anderen Folie schon mal gesehen. Dass klassisch halt nur der ganze Prozess einmal in der Prozessliste auftaucht. Und die grundsätzliche Semantik, das haben wir alles auch schon jetzt besprochen, ist eben auch verschieden, aber es ist wichtig, das auseinanderzuhalten. Bei der Prozesserzeugung mit Fork kriegen Sie eben von dem laufenden Ding eine identische Kopie. Ja, und in beiden geht es an derselben Stelle weiter. Also beide kehren aus dem Fork-Aufruf zurück und arbeiten den Code dahinter aus, weswegen man eben normal den Rückgabewert von Fork auswertet und dann die Fallunterscheidung macht, bin ich der Vater oder bin ich der Sohn, um dann doch verschiedene Dinge zu tun. Und beim Thread haben Sie das eben nicht, sondern Sie müssen ja explizit sagen, welche Funktion laufen soll. Ja, wenn Sie das Verhalten in einem Prozess simulieren wollten bei der Prozesserzeugung, dann würden Sie praktisch sagen, wenn ich der Sohn-Prozess bin, dann führe die Funktion aus und mache danach einen Exit. Ja, damit könnten Sie bei Prozessen so ein ähnliches Verhalten hinkriegen, dass in den neuen Prozessen eine bestimmte Funktion läuft. Aber es ist natürlich trotzdem nicht dasselbe, weil Sie einmal die Prozessverdopplung inklusive Speicherverdopplung haben und einmal nicht. Ja, jetzt kommt noch das Synchronisierungsthema. Ja, also generell, wenn man irgendwie Zugriff auf gemeinsame Ressourcen hat, egal jetzt ob aus Prozessen oder aus Threads heraus, dann muss man sich immer darum kümmern, dass diese Zugriffe synchronisiert werden, weil sonst eben solche Fehler wie in diesem Datenbankbeispiel mit der Kontodatenbank passieren können. Und das heißt, in dem Moment, wo Sie auf irgendwas zugreifen, müssen Sie so eine Art Lock, ja, so eine Sperre sich holen und dafür sorgen, dass die anderen nicht zugreifen. Und das kann man entweder über POSIX-Semaphore machen, die funktionieren sogar prozessübergreifend, also Sie können einem anderen Prozess irgendwie mitteilen, wie der Semaphor heißt, und dann können Sie sogar Prozesse damit synchronisieren, oder über POSIX-Thread-Mutexe. Ja, Mutex steht für Mutual Exclusion, gegenseitiger Ausschluss, und die gibt es nur innerhalb eines Prozesses. Und das gucken wir uns an einem Beispiel dann auch an. Zunächst mal von der Deklaration her, wenn Sie so ein Semaphor haben wollen, das ist praktisch eine Variable, ja, die ist im Wesentlichen ein Counter. Da können Sie rauf und runter zählen über bestimmte Operationen, aber mit der Eigenschaft, dass in bestimmten Fällen blockiert wird. Sie müssen das Ding einmal deklarieren, das ist vom Typ semt, und dann initialisieren mit seminit, und da muss ein Startwert an diesen Counter vergeben werden. Ja. Und die Idee beim Semaphor, das ist das etwas allgemeinere Konstrukt, ist jetzt zum Beispiel folgendes. Nehmen wir an, Sie haben bestimmte Hardware, die in mehreren Stückzahlen vorhanden ist. Ja, Sie haben meinetwegen drei Drucker, die an Ihre Rechner irgendwie angeschlossen sind. Und Sie haben irgendwie so ein komisches System, wo Sie den Programmen direkten Zugriff auf diese Geräte geben, und es darf nicht mehr als ein Programm gleichzeitig auf so einen Drucker zugreifen. Ja, dann könnten Sie sagen, ich mache einen Semaphor, den initialisiere ich auf 3 mit der Interpretation, 3 Drucker sind verfügbar. Dann starten Sie Ihre ganze Software. Diverse von den laufenden Prozessen oder Threads wollen irgendwann mal was drucken. Jeder, der drucken will, muss sich mit einer Operation, die SemWait heißt, ja, das ist diese hier, muss sich mit SemWait praktisch eines der Geräte registrieren. Von der Umsetzung her bedeutet das einfach, der guckt in den Semaphor rein, da steht 3 drin, zählt den runter auf 2 und sagt, passt. Ja, und dann darf der Prozess oder Thread weiterarbeiten und kann jetzt exklusiv einen von den 3 Druckern nutzen. Ja, das kann man offensichtlich noch 2-mal machen, also noch 2 weitere Prozesse oder Threads könnten das machen. Dann wird der Semaphor von 2 auf 1 und von 1 auf 0 runtergezählt. Dann haben Sie 3-mal exklusiv so einen Drucker vergeben. Wenn jetzt noch ein Vierter käme und sagen würde, ich will auch, dann würde praktisch der von 0 auf minus 1 runtergezählt und würde sagen, halt, das geht nicht. Ja, ich kann keinen Drucker mehr zuweisen, weil die 3 Drucker sind schon exklusiv in Benutzung, da ist jetzt Feierabend. Und dann würde das System dafür sorgen, dass dieser Prozess angehalten wird. Ne? Der wird nicht weiterarbeiten. So, der wird so lange warten, bis einer der 3 Prozesse, die da laufen, einen Drucker zurückgibt. Ja? Und dann würde das System erkennen, da ist einer in der Warteschlange, der wartet darauf und der wird aufgeweckt und der kriegt dann den Zugriff auf diesen gerade zurückgegeben. Ja? Entsprechend die Gegenoperation für die Rückgabe, die nennt sich SemPost. Ja? Also Wait und Post sind etwas merkwürdige Bezeichnungen. Je nachdem, in welcher Umgebung Sie mit Semaphoren arbeiten, heißen die Dinger ganz anders. Aber das ist jetzt bei den POSIX-Semaphoren die Bezeichnung. Also Wait versucht, eine Ressource anzufordern, und Post gibt die Ressource wieder zurück. Und was Sie jetzt an der Stelle schon sehen können, ist, wenn Sie den Startwert hier auf 1 setzen, also wenn Sie sagen, eine Ressource ist genau einmal da, dann kriegen Sie genau das Verhalten, was man von einem Mutex erwartet. Mutex, nochmal Mutual Exclusion, gegenseitiger Ausschluss. Das ist die Idee, dass ich irgendwas habe, was wirklich nur einmal da ist. Und diese ganzen Synchronisierungsprobleme, die sind von dieser Struktur. Sie haben zum Beispiel irgendwo eine globale Variable und Sie wollen einfach nicht, dass mehr als ein Thread darauf zugreift. Ja? Dann verlangen Sie einfach, dass mit so einem Semaphor, der auf 1 initialisiert wird, der also sagt, es darf einmal auf irgendwas zugegriffen werden, dass jeder Thread, bevor er mit dieser Variable arbeitet, diesen Semaphor anfordert. Ja? Dann wird er von 1 auf 0 runtergezählt und dann hat er exklusiven Zugriff, weil jeder andere Thread, der dasselbe versuchen würde, würde an der Stelle ausgebremst. Ja? Solange der Semaphor nicht wieder zurückgegeben wird, werden praktisch alle anderen, die auch versuchen, darauf zuzugreifen, die werden dann blockiert. Und ja, das heißt also, vom Handling her wird man meistens Semaphore auf 1 initialisieren, weil das eigentlich das typische Problem ist, das man hat. Es gibt auch Anwendungsfälle, wo man mit Semaphoren arbeitet, die wirklich einen größeren Startwert haben, weil wirklich Ressourcen mehrfach vorhanden sind. Man kann die zum Beispiel, kennen Sie das Bounded-Buffer-Problem oder Reader-Writer-Problem? Da haben Sie so einen Buffer einer bestimmten Länge, der ist so als Ring-Puffer organisiert und Sie haben mehrere Leser und Schreiber. Die Schreiber wollen irgendwas in diesen Puffer reinschreiben und die müssen natürlich anhalten, wenn der Puffer voll ist, ja, wenn kein Platz mehr ist. Und dann gibt es Leser, die wollen aus dem Puffer was rauslesen, also verbrauchen das, was da reingeschrieben wurde, und die müssen anhalten, wenn keine neue Information vorhanden ist. Haben Sie das schon mal gesehen irgendwo? Also heißt auch Erzeuger-Verbraucher-Problem. Und das löst man in der Regel mit einem paar von Semaphoren. Der eine Semaphor zählt, wie viele Plätze frei sind, der andere zählt, wie viele belegt sind. Und genau wenn die an die Kanten, an die Ecken stoßen, also diese Spezialsituation, der Puffer ist komplett leer oder der ist komplett voll, dann haben sie so ein Verhalten, dass dann die Erzeuger oder Verbraucher angehalten werden, ja, weil es nichts zu verbrauchen gibt, beziehungsweise weil es nicht möglich ist, was Neues zu erzeugen, weil kein Platz dafür vorhanden wäre. Ja. Das sind spezielle Synchronisierungsprobleme. Das, was für uns hier interessant ist, das sind immer diese Sachen, ich will einfach nur verhindern, dass mehr als einer gleichzeitig auf irgendwas zugreift. Ich will also gegenseitigen Ausschluss herstellen. Von der Logik her etwas einfacher zu bedienen sind deswegen direkt Mutexe. Ja, also es gibt so einen Typ pflat-Mutex und die kann man halt nicht irgendwie zu einem Semaphor umfunktionieren, weil die haben immer nur den Zustand ja, nein. Ja, ich darf zugreifen, ich darf nicht zugreifen. Die deklariert man auch einmal am Anfang und muss sie auch initialisieren. Und da heißen die Funktionen dann etwas intuitiver Lock und Unlock, ja, und machen genau das, was man erwarten würde. Bevor Sie auf irgendwas zugreifen, rufen Sie so eine Lock-Funktion auf. Damit stellen Sie sicher, dass Sie der Einzige sind, der das Zeug gerade benutzen darf. Und wenn Sie mit dem Zugriff fertig sind, dann machen Sie einen Unlock und ermöglichen damit anderen, jetzt auch wieder einen Lock zu kriegen. Und abschließend drei Folien mit ein bisschen Code. Das Beispiel, wo man sehen kann, was da so passiert. Wir haben hier eine Funktion Addierer, die soll nachher in einem Thread laufen. Und was diese Funktion macht, ist, die rechnet in sehr ungeschickter Weise, ja, also in einer Schleife, die Iterationen lang läuft. Was habe ich da als Wert drin? Das sind 10 Millionen, ja, also 10 Millionen Iterationen werden gemacht und in jedem Durchgang wird eine Count-Variable um 1 erhöht. Ja, und das auch noch denkbar umständlich, nämlich über 3 Zuweisungen. Die Count-Variable wird erst in eine Temp-Variable kopiert, dann wird Temp inkrementiert und dann wird der neue Wert zurückgeschrieben. Ja. Das Ganze ist deswegen so auseinandergezogen, damit die Fehler auftreten können. Ja, wenn Sie das zusammenziehen zu einem einzigen Befehl, dann landen Sie bei einem Programm, was diese Addition atomar ausführt und da kann es keine Probleme geben mit Synchronisation, selbst wenn mehrere das gleichzeitig machen. Ja, also Sie müssen irgendwie da ein bisschen tricksen. Ich habe auch schon eine Version von dem Programm gehabt, wo ich zwischen den Befehlen irgendwie ein kurzes Sleep eingebaut habe, damit garantiert auf einen anderen Prozess oder Thread umgeschaltet wird. Ja. Das Hauptprogramm erzeugt jetzt einfach 2 Threads, die beide den Addierer laufen lassen. Und die Erwartung ist natürlich, der eine Addier-Thread, der rechnet 10 Millionen insgesamt in der Summe auf irgendeinen Counter drauf und der zweite Thread macht es auch, also werden insgesamt 20 Millionen drauf addiert. Ja, ich fange mit einem Startwert von 0 an, also sollte am Ende 20 Millionen rauskommen. Und wenn Sie das Programm laufen lassen, dann werden Sie feststellen, dass Sie jedes Mal ein anderes Ergebnis kriegen. Ja, und das ist immer ein bisschen zu wenig. Also Sie bleiben immer unter den 20 Millionen, weil einfach an diesen Stellen hier zwischen dem Temp gleich Count und dem Zurückschreiben des erhöhten Temp, ja, umgeschaltet wird auf einen anderen Thread und der macht dann das gleiche Ding. Der liest auch diesen globalen Counter aus und führt seine Berechnungen aus und schreibt irgendwann den Wert zurück. Und wenn Sie dann wieder zu dem ursprünglichen Thread zurückwechseln, dann überschreiben Sie den Countwert, der woanders schon geändert wurde, ja, und verlieren damit ein paar von diesen Aktualisierungen. Und Sie sehen, das sind sogar ziemlich viele, die verloren gehen, weil hier im Schnitt immer so 11,5 Millionen statt 20 Millionen rauskommen. Also fast die Hälfte der Inkrementierung ist irgendwie verloren gegangen dadurch. Und das kann man jetzt lösen, wenn man erkennt, dass dieser Bereich hier von temp gleich count bis count gleich temp, also Auslesen der globalen Variable bis zum Zurückschreiben der globalen Variable, dass das der kritische Bereich ist, der atomar ausgeführt werden sollte. Ja, wo es keine Unterbrechung geben sollte, jedenfalls keine Unterbrechung im Sinne von jemand anders führt in der Zwischenzeit auch Berechnungen dadurch. Und das kann man jetzt entweder über Semaphore machen, ja, und da sehen Sie einfach, das, was ich hier kritischen Bereich nenne, ist jetzt eingekapselt in so einen SemWait und SemPost. Ja, mit SemWait wird am Anfang, werden die anderen halt ausgesperrt, wenn die da auch rein wollen in diesen Bereich. Und mit SemPost wird der Zugriff wieder erlaubt. Ja, und der Rest ist jetzt so Initialisierung und Gedöns, was man braucht, um das Ganze nutzen zu können. In der Mutex-Variante sieht es im Prinzip genauso aus, nur dass die Funktionen halt anders heißen. Ja, hier ist es pflet mutex lock, um den mutex zu locken und dann unlock, um ihn wieder freizugeben. Ja, und ja, es ist jetzt so, Sie können natürlich in einer komplexen Anwendung, die ganz viele Threads umfasst, die alle möglichen Funktionen vielleicht aufrufen, da können Sie auch sehr viele Stellen haben, wo auf solche gemeinsamen Variablen zugegriffen wird. Und das Hässliche an der Synchronisation ist, sagen wir mal, Sie haben 100 Funktionen, in denen so eine gemeinsame Variable genutzt wird und in 99 von den 100 Funktionen denken Sie daran, schön dieses Locking zu machen, aber in der 100. nicht. Ja, dann wird Ihr Programm fehlerhaft arbeiten. Also man muss erstmal identifizieren, was sind die mehrfach genutzten Variablen oder Strukturen oder sowas, ja, wo parallele Zugriffe drauf stattfinden können. Und dann müssen Sie jede einzelne Stelle identifizieren, wo es Zugriffe gibt und die mit Lock und Unlock schützen. Wenn Sie eine davon vergessen, wissen Sie nicht mehr, was rauskommt. Es wird zwar das Programm weniger häufig Fehler haben, ja, also wenn Sie jetzt wirklich 99 von 100 geschützt haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es bei der Programmausführung zu einem Fehler kommt, die ist deutlich reduziert gegenüber dem Fall, dass Sie überhaupt nicht mit Locking arbeiten. Ja, wenn Sie gar kein Locking machen, dann können Sie fast sicher sein, dass es Fehler geben wird. Und wenn Sie einen Großteil der Stellen gefunden haben und mit einem Lock geschützt haben, dann geht die Fehlerquote schon mal drastisch runter. Aber ein richtig fehlerfreies Programm haben Sie erst, wenn Sie jeden einzelnen Punkt gefunden haben. Deswegen gibt es Sprachkonstrukte in anderen Sprachen, wo versucht wird, das zu umgehen. Also in Java gibt es zum Beispiel das Konzept des Monitors. Sie können in Java einer Klasse das Schlüsselwort synchronized geben. Und das führt dazu, dass alle Methoden, die definiert sind in der Klasse, sich gegenseitig ausschließen. Das heißt, wenn Sie mehrere Threads laufen haben, sobald eine von diesen Methoden aufgerufen wird, kann kein anderer Thread auch eine Methode aufrufen. Ja, und damit kriegt man das praktisch automatisch hin. Dann muss man nur noch überlegen, was sind die gemeinsam genutzten Variablen und, oder Speicherstellen und muss die halt irgendwie mit in die Klasse reinpacken. Aber in C haben Sie solche Mechanismen nicht. Ja?
Es gibt ja auch das Schlüsselwort Volatile.
Ja.
Ich bin mir nicht so richtig sicher, was es macht. Könnten Sie, oder das ist gerade die falsche Stelle dafür.
Also Volatile hat mit Synchronisierung nichts zu tun. Volatile macht unter anderem so Sachen, dass bei der Ausführung in jedem Fall in der richtigen Reihenfolge die Sachen abgearbeitet werden. Sie haben ganz viel Optimierung in einem Compiler drin, wo teilweise auch die Reihenfolge der Instruktionen umgestellt werden. Ja, also Sie sagen, ich will erst eine Addition machen und dann eine Subtraktion und der Compiler sagt, nee, du machst erst eine Subtraktion und dann eine Addition, weil das für mich irgendwie besser ist. Und der Compiler hat halt an vielen Stellen eine Idee, was man umformulieren kann im Code, sodass das Erzeugnis besser ist, aber der Sinn erhalten wird, ja, immer noch dasselbe berechnet wird. Und an einigen Stellen weiß man halt, dass das nicht so ist, und dann ist Wallet halt so ein Ding, wo man sowas mit stoppen kann. Das ist insbesondere, wenn man noch Assembler einbaut, da gibt es auch ein Volatile-Schlüsselwort, dass da keine Schwierigkeiten passieren. Dann hat man natürlich noch einzelne Variablen, die man irgendwie als Volatile auszeichnen kann. Also das ist relativ komplex. Aber da geht es mehr darum, dass praktisch der Compiler keine Fehler beim Übersetzen macht. Und in jedem Fall ist Volatile nicht geeignet, um Synchronisierungsprobleme zu beheben. Das sind verschiedene Themen. Ja, also das war der Überblick zu den Threads, und es gibt jetzt wieder ein neues Aufgabenblatt dazu. Wenn Sie noch Fragen haben, fragen Sie. Ja.
In dem Beispiel jetzt zwischen dem Semaphore und dem Loop, es gibt keine Zwischenschritte.
Also wenn Sie den Semaphore so verwenden, dass Sie den auf 1 initialisieren, ja, dann können Sie ihn genauso wie einen Mutex benutzen. Also der Semaphore kann das Verhalten von einem Mutex nachbilden, aber der kann natürlich mehr. Sie könnten auch einen Semaphore, den Sie auf 1 initialisiert haben, zum Beispiel auf 2 erhöhen im laufenden Betrieb, indem Sie irgendwo sagen, ich gebe die Sperre frei, obwohl Sie die gar nicht hatten. Also der ist einfach flexibler, der ist ein Counter, den Sie rauf und runter zählen können, mit der Besonderheit, wenn der 0 erreicht, dann werden die Dinger, die danach noch runterzählen wollen, die werden angehalten. Und beim Mutex gibt es nicht diese Möglichkeit, rauf und runter zu gehen, sondern da gibt es nur haben oder nicht haben. Der Mutex ist einfach ein Lock. Und der Semaphore ist nur in dem Spezialfall auf 1 initialisiert und immer nur von 1 auf 0 und dann wieder von 0 auf 1, und alles andere machen sie nicht, dann verhält er sich wie ein Mutex. Speziell hier ist noch der Unterschied, dass diese POSIX-Thread Mutexe, dass die nur innerhalb von Threads funktionieren. Also Sie haben einen Prozess, der erzeugt eine Reihe von Threads, und Sie haben da diese Mutexe definiert, dann können die Threads die verwenden. Wenn Sie noch einen anderen Prozess laufen haben, der kann da nicht drauf zugreifen. Bei den Semaphoren ist es so, die können Sie öffentlich machen. Also Sie können zum Beispiel einen Prozess haben, definieren da drin einen Semaphore, initialisieren den, machen dann einen Fork, haben einen Kind-Prozess. Ja? Der Kind-Prozess erbt ja die Semaphore-Variable, und dann können sich diese beiden Prozesse synchronisieren untereinander. Dass zum Beispiel nur einer von den Prozessen irgendeine Sache machen darf und der andere müsste dann warten. Ja, also diese Semaphore, die funktionieren prozessübergreifend, und bei den Mutexen ist das nicht so. Ja?
Ganz kurz nochmal wieder direkt auf Frage.
Ja. Das Thema ist Webproxy. Ja? Wenn Sie sich den Foliensatz 9 runterladen, da stehen schon ein paar Hinweise dazu.